Herzlich willkommen zu Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit Christian Conradi und Jochen Dreyer. Hallo Jochen.
Hallo Christian.
Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das wahrscheinlich jeder kennt und das wahrscheinlich auch schon längst im Alltag integriert ist, könnte man sagen.
Vielleicht ja sogar ohne es zu wissen oder vielleicht auch eher ohne es noch bewusst wahrzunehmen.
Ja, das könnte durchaus so sein, denn es geht um On-Demand, Online-Dienstleistungen auf Knopfdruck sozusagen.
Ins Rollen gebracht hat das ganz besonders ein Unternehmen, das viele kennen und als im Begriff für die neue On-Demand-Kultur steht, der US-Videostreaming-Dienst Netflix. Der feiert in diesem Jahr bereits seinen 20. Geburtstag. Die ersten 10 Jahre wurden per Online-Abo-DVDs verschickt. Seit 2007 wird gestreamt, so wie wir es heute alle kennen.
Ja, und das ist irgendwie auch ein Sinnbild, nicht nur für einen Medienwandel, den wir alle miterleben, sondern auch für einen neuen Status quo der digitalen Dienstleistungsgesellschaft alles immer und jederzeit auf Abruf verfügbar haben.
Musik und Video sind dabei sicherlich die bekanntesten Nutzungsszenarien, aber die On-Demand-Idee ist schon sehr viel weiter verbreitet. Sie ist zu einem Lebensstil geworden und damit wollen wir uns in dieser Sendung auseinandersetzen.
Dafür haben wir unter anderem einen Tag lang On-Demand gelebt.
Bitteschön. Tausend Dank. Tschüss. Schönen Tag noch, ja?
Tschüss.
Also ich muss sagen, es ist schon cool.
Wir schauen uns die Welt hinter den On-Demand-Restaurant-Apps an und liefern mit einem Fahrradkurier Mahlzeiten aus.
Also ich fühle mich wie Nairo Quintana, der hinter Froome nicht daherkommt, ey. Das auf gerader Strecke.
Und wir sprechen mit jemandem, der als Kaffeebetreiber trotz verlockender Angebote der On-Demand-Welt den Rücken zukehrt.
Dass das Kaffee mehr ist als das, was aus der Küche kommt, sondern es ist das Gesamtpaket und also das verkaufen wir uns auch.
Das und vieles mehr gibt es in diesem Breitband-Spezial. Einmal alles bitte und zwar jetzt. On-Demand steht für auf Anforderung oder auf Abruf. Die Wikipedia definiert den Begriff als Zusatz für Dienstleistungen, Waren oder Ähnliches, der auf eine zeitnahe Erfüllung von Anforderungen bzw. Nachfragen hinweisen soll. Und wie das mit Begriffen so oft der Fall ist, sie sind ziemlich abstrakt.
Ja, das ging mir tatsächlich auch so, wo dieser Begriff überall drin steckt und wie sehr der On-Demand-Gedanke schon im Alltag integriert ist. Das bekommt man ja am besten mit, wenn man sich einfach mal etwas Zeit nimmt, sich selbst beobachtet und das eigene Verhalten dokumentiert. Und genau das habe ich getan. Einen Tag lang On-Demand, ein Leben auf Abruf. Ein Tag On-Demand, der beginnt morgens in der Küche am Tisch mit Kaffee.
Wie kann ich dir helfen?
Das ist die digitale Assistentin auf meinem Telefon, die auf Anfrage bzw. auf Nachfrage Dinge für mich erledigen soll.
In Berlin sind es aktuell 21 Grad und es regnet.
Das
heute
stimmt.
Um 13 Uhr hast du Breitband-Redaktionssitzung.
Aha, okay.
Angenehmen Tag noch.
Ja, das ist schön, danke. Also bevor ich mich jetzt hier auf den Weg ins Büro mache, vielleicht wäre ja Musik mal was. Spiele Musik.
Gerne.
Licht aus. Los geht's.
Auf dem Weg zur U-Bahn, als gäb's On-Demand-Wetter, hat's aufgehört zu regnen. Toll. Angekommen in der U-Bahn. Beziehungsweise am Gleis. Die nächste Bahn fährt in einer Minute. So, der einzige Nachteil ist, es gibt kein Internet. Aber da habe ich auch schon eine Lösung, denn es gibt ja wunderbare On-Demand-Medien, die man auch offline speichern kann. Podcasts zum Beispiel. Die aktuelle Folge Radiolab habe ich noch nicht gehört.
Wait, you're listening.
are listening to Radio Lab.
Radio Lab.
From
WNYC.
See? Yeah.
Angekommen im Radiobüro, ein sogenannter Coworking Space in Berlin-Kreuzberg. Hier teilen sich 12 Radiojournalisten eine Bürogemeinschaft. Jeder bezahlt einen festen Betrag und kann kommen und gehen, wann er sie will. Insofern also ein Konzept für On-Demand-Arbeit. Ich rufe jetzt mal meinen Kollegen Jochen Dreier an.
Christian.
Du, ich wollte mal bei dir anrufen und fragen, wie es bei dir so vorangeht mit unserer Sendung.
Ganz gut. Ich werde morgen nochmal mit dem Fahrer, mit dem Auslieferer rumfahren. Dann fahre ich jetzt nochmal so eine Schicht, so ein paar Fahrten, ein paar Aufträge von ihm mit.
Ich bin ja gerade so mitten in meinem Doku-Tag heute.
Was gibt es heute noch? Essen bestellen?
Genau, Essen bestellen natürlich, hier ins Büro liefern lassen. Später nach Hause, On-Demand, Mobility. Mal gucken, ob ich mir mit so einer App so einen Elektroroller klicke und mit dem nach Hause fahre oder ob ich mir per App ein Taxi rufe, was mich nach Hause bringt. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Gucken, wie das Wetter ist. Ich glaube, wenn es schön ist, dann fahre ich mit dem Roller.
Ja.
Okay, dann bis bald. Wir bleiben in Kontakt.
Genau.
So 20 nach 1 ist mal Zeit für Mittag, würde ich sagen.
Jawohl.
Hier mit den Bürokollegen, die sind auch schon ganz hungrig. Pizza, der Klassiker, können wir ruhig mal machen. Also, du wolltest eine Margarita, Nikolas?
Ja, ich nehme die Mozzarella, weil eigentlich ist ja, gehört ja auf jede Pizza Mozzarella, nur in Deutschland nicht, das muss man speziell bestellen.
Ich nehme eine Fungi. Bestellung abgeschickt. 16,40 Euro. Erwarteter Lieferzeitpunkt 13.50 Uhr. Also eine halbe Stunde. So, und wo ich doch schon mal beim Bestellen bin, kann ich auch gleich mal meinen Einkauf machen. Der soll dann geliefert werden, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Ich brauche auf jeden Fall eine Milch für einen Kaffee morgen früh. Die waren nämlich alle. Was haben wir hier noch? Margarine ist, glaube ich, auch alle. Apfelsaft brauche ich auch. Das ist ja gut. Ach, Tatsache. Mindestbestellwert von 20 Euro, habe ich mir schon gedacht. Da muss ich jetzt einfach noch tatsächlich Sachen kaufen, die ich gar nicht brauche. Eis. Macadamia-Nuss. Das wird mir sofort empfohlen. Eine Gurke. So, jetzt habe ich 20 Euro und 7 Cent. Gerade so drüber. Ist doch gut. Und kann ich da jetzt eigentlich auch eine Zeit angeben, wann das geliefert werden soll? Ah ja. Pizza sein? Das geht doch nicht. Hallo? Krass, das war der wirklich. Das sind sogar frische Champignons. Kurz vor 5. Zeit für einen Heimweg. Ich habe mich jetzt doch fürs Taxi entschieden. App auf dem Smartphone geöffnet. Das nächste Taxi ist 2 Minuten entfernt. Okay, das bestelle ich doch sofort. Murat heißt mein Fahrer. Okay, er ist auf dem Weg. Dann mache ich ihn mir auch auf den Weg. Da ist er. Hallo, Murat, ne?
Christian, hi.
So, ich würde gerne nach Neukölln, Hermannstraße.
Okay, vielen Dank, ja, schönen Tag.
Alles klar, schönen Tag noch, ne? Tschüss. Schon ewig nicht mehr mit dem Taxi gefahren. Interessanterweise hat mir Murat erzählt, dass er ganz schön zu kämpfen hat mit Konkurrenz. In Berlin ist es so, dass tatsächlich so die E-Mobilität
sich ziemlich ausgebreitet hat. Also es gibt immer mehr Unternehmen, die Elektroroller anbieten, die man sich mieten kann. Und das ist eine Riesenkonkurrenz zum Taxi. Wieder zu Hause. Mal gucken, wie spät es ist. 5:30, das heißt, in einer halben Stunde kommt vielleicht schon mein Lebensmitteleinkauf, den ich übers Internet gemacht habe. Ich habe nämlich gesagt, dass der zwischen 18 und 20 Uhr geliefert werden soll.
Hallo? Ja.
Bitteschön. Ja, tausend Dank. Tschüss. Schönen Tag noch, ja?
Tschüss.
Wow. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, das, was ich normalerweise im Supermarkt kaufe, mir an die Tür bringen lassen, das ist schon cool und bequem.
Christian, ich hoffe, dein Tag ist bisher gut gelaufen. Wie kann ich dir helfen?
Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Nachrichten gucken, noch einen Podcast hören. Das Internet ist ja voll mit On-Demand-Angeboten. Aber ganz ehrlich, ich mache Schluss für heute.
Okay, ich höre auf zu reden. Bis bald.
On-Demand bedeutet also auch, immer zu wissen, was man will. Ich kann mir vorstellen, dass es auf Dauer ziemlich anstrengend ist. War das jetzt mehr Experiment oder eher ein Ausschnitt aus deinem tatsächlichen Alltag, Christian?
Ja, also ich habe das schon als Experiment angelegt, aber je länger ich an dem Tag darüber nachgedacht habe, desto mehr wurde mir irgendwie auch klar, dass es sich bei On-Demand schon lange nicht mehr nur um eine Reihe von Dienstleistungen handelt, die über das Netz angefragt werden. Ich glaube, da geht es mittlerweile um viel, viel mehr.
Und was heißt das genau?
Die übers Netz gelernte Erwartungshaltung, dass alles immer verfügbar ist, dieser Gedanke, der scheint mir fest in der Kultur verankert worden zu sein, durch Technologie. Und wie sehr, das können wir ja gleich mal diskutieren, denn wir beide sind ja durchaus unterschiedlicher Meinung und sind auch zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen.
Alles auf Abruf, On Demand, darum geht's heute in diesem Breitband-Spezial. Christian, du hast gerade erwähnt, dass die Idee hinter den Online-Diensten quasi zu einer gesellschaftlichen, zu einer neuen gesellschaftlichen Norm herangewachsen ist. Wie kommst du auf diese These?
Also ich glaube, zur Einordnung hilft erstmal ein Blick in die Geschichte. Ist ja immer ganz gut, ne? Diesmal in die Geschichte des Netzes. Denn letztendlich ist ja das, was wir heute als On-Demand kennen, schon immer mehr oder weniger Konzept des modernen Internets gewesen. Das heißt, es gibt Dienstleister, die Anfragen von Kunden abarbeiten. Technisch kann man es so formulieren, dass es Server gibt, auf denen Daten liegen und Programme laufen, die dann wiederum von Clients, zum Beispiel von einem Webbrowser, angefragt werden. Und genau so funktioniert ja das, was wir www nennen, im Prinzip schon seit Jahrzehnten. Also ich sitze vor dem Computer, tippe eine Suchanfrage in meinen Browser, ein Server bearbeitet diese Anfrage und schickt mir dann letztendlich ein Ergebnis auf meinen Bildschirm. Das war lange beschränkt und zwar auf reinen Daten. Irgendwann kamen dann Texte dazu, Bilder, Musik, Videos und heute sind diese Anfragen auf Plattformen zugeschnitten. Das heißt, es gibt Musikstreaming-Dienste, es gibt Videoplattformen und so weiter und Nutzer wurden damit mittlerweile schon jahrzehntelang mit diesem Modell, also diesem Server-Client-Modell trainiert, könnte man sagen. Online suchen und prompt Antworten bekommen, einmal klicken und im Endlosstrom Musik hören und Videos schauen, das kann man durchaus als eine Form von Sozialisation bezeichnen, die quasi technisch vorangetrieben wurde. Kurz gesagt, die Struktur und Funktionsweise des Netzes wurde der Gesellschaft übergestülpt.
Und ich finde die These sehr spannend. Interessant ist aber, dass du bisher nur nicht materielle Güter erwähnt hast. Also Musik, Filme, Texte, Bilder, das ja letztendlich alles auch nur digitale Daten sind, aber der On-Demand-Gedanke ist doch heute schon längst weiter als das. Also das hast du ja auch in deinem On-Demand-Tag selbst gemerkt. Also Shoppen, Essen, Mobilität, ist das nicht was völlig anderes?
Also letztendlich, nee, würde ich sagen, nein. Denn ich sehe das tatsächlich als eine ziemlich logische Weiterentwicklung derselben Idee. Das erlernte Muster des Client-Server-Modells kann man ja durchaus auch auf andere Bereiche übertragen. Da wäre zum Beispiel der Online-Handel mit Lebensmittellieferungen am selben Tag, Autos, Fahrräder, Roller, die man per App buchen kann, Wohnungen genauso. Und mittlerweile kann man auch immer mehr Jobs übers Netz buchen und letztlich sogar Dinge, die gar keine Dienstleistung sind, aber im Internet irgendwie ja wie eine Dienstleistung umgesetzt werden. Also soziale Kontakte, Freundschaften, Sex, all das kann man auf Anfragen in sozialen Netzwerken und Dating-Apps ja finden. Das heißt, jeder Wunsch scheint immer und überall sofort erfüllbar zu sein. So ist die On-Demand-Welt zumindest konstruiert.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Du siehst da also eine technische Entwicklung, die sich in die Kultur einschreibt. Das schlägt sich jetzt auch in der Sprache nieder und es kursieren plötzlich Worte wie googeln für etwas suchen bzw. finden, Tindern für soziale Kontakte oder auch Clickworker, wo man sich einfach Arbeit zurechtklicken kann oder selbst Clickworker ist.
Ja, ja, aber ich frage mich ja, ob das nicht sogar noch viel tiefer geht, als nur, dass es jetzt sich in der Sprache widerspiegelt. Also allein der Gedanke, dass immer alles auf Abruf da ist, also immer zugänglich, wann ich es will. Das formt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, die eigentlich ganz schön unsympathisch ist, also auch ungeduldig, fordernd, egozentrisch. Das wird man dadurch automatisch. Es gibt auch einen schönen Begriff dafür. Wir werden zu Sofortisten. Das Branchenmagazin Business Impact hat das ganz gut zusammengefasst, finde ich. In der März-Ausgabe steht, Zitat, die Angebote der Wirtschaft müssen ständig verfügbar sein, schnell, mobil und hochgradig individuell. Unternehmen, die sich gegen diese neuen Regeln verwahren, taumeln ins Aus.
Ja, das scheint ja so, als wären wir Sofortisten, ein sehr schönes Wort übrigens, also als hätten wir gar keine andere Möglichkeit mehr, als gäbe es keinen anderen Weg mehr, als wäre die On-Demand-Kultur alternativlos, übertragen jetzt von der Wirtschaft auf die Gesellschaft. Man muss sich natürlich sagen, das ist mir ein bisschen zu einfach dargestellt, zumal wir später in der Sendung auch noch hören werden, dass es ja sehr wohl noch anders geht. Ich sehe da aber noch ein ganz anderes Problem. Wer alles immer auf Abruf anbieten will, muss auch sicherstellen, dass alles immer verfügbar ist. Das ist bei immateriellen Gütern wie Musik oder Film ja kein Problem. Es macht schließlich kaum einen Unterschied, ob viele zuschauen oder niemand, die paar Server halt.
Das stimmt.
Bei Lebensmitteln oder Fahrzeugen sieht das doch aber schon ein wenig anders aus.
Ja, aber gerade in dem Bereich könnte ein On-Demand-Modell ja doch tatsächlich sehr geeignet sein. Denn die meiste Zeit steht ja, wenn wir jetzt das Beispiel Auto nehmen, das steht ja die meiste Zeit rum, inaktiv auf der Straße. Bei Carsharing würde diese Ressource Auto viel effizienter genutzt werden und das würde auch vielleicht zur Folge haben, dass in Städten weniger Fahrzeuge gebraucht werden. Und wenn wir das Ganze auf den Lebensmittelbereich übertragen, da wäre ein Angebot auf konkreter Nachfrage ja durchaus auch von Vorteil, da so vielleicht weniger weggeworfen wird.
Das würde aber auch nur im Idealfall funktionieren. Schließlich brauchen Autos, die viel geteilt und bewegt werden, mehr Wartung und Lebensmittel, ein ganz spezielles Beispiel, müssen angebaut und verarbeitet werden. Da kann man nicht innerhalb von Minuten regeln, erst wenn der Kunde es will. Also das braucht halt nur mal Zeit, das muss wachsen. Und ein weiterer Punkt ist der des Besitzes. Die Millionen von Songs bei Streamingdiensten, die gehören mir ja nicht. Ich kann sie nur hören, wenn ich einen Zugang habe und das gegen eine monatliche Gebühr. Also das ist ja auch ein ganz anderes Modell.
Ja, das wäre bei einem Leihwagen natürlich nicht anders. Dass der klassische Besitz aber abgeschafft wird, das halte ich gar nicht für so problematisch. Viel kritischer finde ich, dass durch On-Demand auch neue Gatekeeper entstehen. Also einerseits für Produzenten, zum Beispiel Musiker, die ihre Songs bei Streamingdiensten anbieten wollen, müssen sich natürlich auch den Regeln dieser Plattform fügen, oder auch Restaurantbesitzer und Fahrer, die mit Lieferdiensten kooperieren, die machen sich natürlich auch abhängig von deren Konditionen. Und auch als Kunde bindet man sich ja an bestimmte Dienste, und davon profitieren vor allem die Mittelsmänner, also die Plattformbetreiber. Und die können ab einer bestimmten Größe ja den Markt mehr oder weniger nach ihren eigenen Interessen formen. Und gerade das sollte das Netz ja eigentlich abschaffen. Also durch das Internet wurde ja ursprünglich mal die direkte Verbindung zwischen Produzent und Konsument gestärkt. Und es sieht jetzt eher so aus, als würde sich diese Utopie gerade selbst abschaffen.
Ja, ich glaube tatsächlich, die Zeit der Utopien ist eh vorbei. Das zeigt auch die vermeintliche On-Demand-Revolution der grünen Zweirad-Mobilität. Also Fahrräder muss man nicht mehr besitzen, sondern man kann sie per App mieten. Sie stehen überall in der Stadt rum. Wenn man eins braucht, dann mietet man eins über die App. Jetzt drängen neben den bereits bekannten deutschen Anbietern auch chinesische Firmen auf den Markt. Die werden in den nächsten Monaten sehr günstige in Herstellung und Mietung Räder in die Städte stellen. Das wird uns allen auffallen. Mobike ist eines dieser Unternehmen, und der Zeitjournalist Josamania Schlegel hat recherchiert und herausgefunden, dass das Geschäft sich nicht wirklich um Leihräder dreht.
Na, es gibt so ein paar Unregelmäßigkeiten bei den chinesischen Fahrradverleihern. Ein paar Sachen, die einen stutzig werden lassen. Zum Beispiel, dass sie in Peking jetzt schon anfangen, ihre Fahrräder kostenlos zu verleihen. Dass sie in anderen Städten schon anfangen, die Leute zu bezahlen, wenn sie ihre Räder benutzen. Da fragt man sich natürlich, was ist deren Geschäftsmodell? Wie verdienen die eigentlich Geld? Da muss man eigentlich nicht lange suchen, nur mal in die AGBs gucken. Da findet man ziemlich schnell heraus, dass diese Fahrradverleiher ihre Kundendaten verkaufen. Man weiß noch nicht genau, wohin die Daten gehen. Man weiß aber, dass es großes Interesse an diesen Daten gibt. Also Bertelsmann, der Apple-Zulieferer Foxconn, die haben mehrere hundert Millionen in diese Fahrradverleiher gesteckt. Die wittern da das ganz große Geschäft.
Ja, also Nutzerdaten sind ja eh das A und O in dieser schönen neuen On-Demand-Welt. Das Einkaufsverhalten bestimmt das Sortiment in den virtuellen Regalen der Online-Shops. Das ist mittlerweile schon vielen bekannt. Algorithmen schustern Musik-Playlists nach dem Geschmack der Hörer. Nutzerdaten fließen mittlerweile sogar in die Drehbücher für Filme ein. Das heißt, letztendlich bezahlen wir alle doppelt. Also nicht nur für den Zugang zu Musik, Essen, Mobilität, sondern letztendlich gibt es auch noch sowas wie eine zweite, unsichtbare Kasse, an der wir mit unseren Daten bezahlen. Die sind allerdings auch teilweise notwendig, damit dieses ganze System on demand überhaupt erst funktioniert.
Aber tut es das denn überhaupt? Du hast doch auch nur das bestellt, was du sonst im Supermarkt kaufst.
Okay. Das ist ein guter Punkt.
Und du hörst Musik, von der du weißt, dass sie dir gefallen wird. Und am Ende des Tages warst du überfordert von der Auswahl. Also, weil einfach mehr Angebot als Nachfrage existiert.
Ja, also da hast du tatsächlich recht. Obwohl so viele Daten gesammelt werden, das ist mir auch aufgefallen, schafft es die On-Demand-Welt bis heute noch nicht, so dieses Versprechen von instantaner Befriedigung einzulösen. Aber das ist ja letztendlich nicht per se ein Problem der On-Demand-Welt, sondern ein Algorithmenproblem. Das heißt, das kann man durchaus vielleicht in der Zukunft noch lösen. Von der Sache her ist es ja eigentlich großartig, dass jeder die Wahl hat, was er, sie hören, sehen, lesen, essen oder fahren will, egal was für ein persönlicher Geschmack dahinter steht. Das Gute ist ja letztendlich auch, dass man dadurch die Möglichkeit hat, Dinge zu entdecken, die vielleicht noch nie jemand anderes so entdeckt hat. Vorausgesetzt, man begibt sich natürlich auch aktiv auf die Suche. Vielleicht könnte man ja mal zum Beispiel, lass mich überlegen, Essen bei einem Restaurant bestellen, was die schlechtesten Bewertungen hat. Ja, das wäre so mal so ein neuer Zugang zur On-Demand-Welt.
Ja, oder ein bisschen verlangsamen und ein Taxi mit dem langsamsten Fahrer buchen wäre auch eine Möglichkeit.
Könnte man mal machen. Oder Musik hören und Videos schauen, die niemand sehen will oder die niemand hören will.
Das allerdings können wir gerade mal machen mit forgotify.com. Songs, die so unbeliebt sind, dass sie noch kein Mensch gehört hat. No-Demand-Musik, wenn man so will.
Ich habe die Seite tatsächlich auch gerade offen für Gotify.com. Millions of songs on Spotify have been forgotten. Let's give them a new life in new ears. Yours. Also in unseren Ohren soll Musik ertönen, die noch niemand zuvor gehört hat. Wir hören mal rein. Das klingt sehr mittelalterlich. Wir sind jetzt die Ersten, die das hören. Und nachdem
also ich bin mir sicher, dass das schon mal irgendwer gehört hat, als er es aufgenommen hat, aber...
Nachdem wir das hören, wird es aber verschwinden von forgotify.com, weil das ist der Clou. Ja, aber irgendwie, also mein Geschmack ist es jetzt nicht.
Nee.
Wir geben noch einem anderen Song mal hier die Chance. Noch nie zuvor gehört. The Happy Thursday Waltz. Oh Gott. Also ich muss sagen...
Ich finde es ganz gut, dass es gewisse Parallelen zwischen diesen beiden Musikstücken gibt. Sorry an alle Leute, die Mittelalter-Fans sind.
Vielleicht ist es auch nicht schlimm, dass es Musik gibt, die niemand hört. Willkommen zurück, Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Hier geht es heute um On Demand, also der Idee, Dienstleistungen über das Internet für jeden immer und überall zur Verfügung zu stellen, auf Abruf eben. Bei Musik und Film, da geht das ja relativ einfach, wie wir auch schon gehört haben, denn die verlassen ja letztendlich die virtuelle Welt gar nicht, alles bleibt digital. Bei Essen sieht das aber schon ganz anders aus, denn sobald eine Bestellung bei einem Restaurant eingeht, muss die Infrastruktur in der physischen Welt ja herhalten, also Köche, die kochen und Lieferanten, die das Essen bis an die Tür bringen.
Und dafür müssen natürlich Wege zurückgelegt werden. In deinem Fall vorhin, in deinem On-Demand-Tag, da wurde das Essen ja von einem Fahrradkurier gebracht. Der hatte die Pizza ins Büro geliefert.
Das stimmt.
Junge Leute mit klapprigen Lieferrädern und würfelförmigen Rucksäcken auf dem Rücken sieht man ja immer häufiger in den Städten. Es gibt aber auch Profis, die dann mit einem Rennrad unterwegs sind.
Ja, und genau so einem, dem hast du ja versucht hinterherzufahren. Ne? Du hast, glaube ich, einem Auslieferer, der auf dem Rennrad unterwegs ist, eine Schicht lang begleitet und hattest ganz schön Probleme, dran zu bleiben, denn du warst der mit dem klapprigen Rad.
Mit einem klappriger Aussehen im Rad.
Na gut.
Auf geht's. Wir befinden uns in einer deutschen Großstadt. Ein klassischer verkehrsintensiver Ring umschließt das Zentrum. Mit dem Rad ist man hier schnell unterwegs. Ich selbst fahre leidenschaftlich gerne Rad, vermutlich meistens etwas zu schnell und nicht immer nach Vorschrift. Ich halte mich also für gut vorbereitet, einen Essens-Radkurier zu begleiten.
Ha! Ja.
Ich treffe ihn, nennen wir ihn Peter, an seinem Login-Platz. Eine GPS-Position, bei der er sich in die App seines Arbeitgebers einloggt. Ab jetzt steuert die Software ihn und sofort kommt auch der erste Auftrag.
Ah, geht schon los. Geht schon los? Wir müssen zur Nordsee.
Wir müssen zur Nordsee?
Ja.
Sekunden später sind wir mitten im Verkehr. Touristenbusse drehen in den engen Seitengassen, ein LKW liefert Waren an, die Lücke dazwischen bietet Platz genug für einen Radfahrer und einen großen Rucksack. Das Schnellrestaurant liegt in der Fußgängerzone. Wir schlängeln uns durch Familien, Mittagspäusler und Arbeiter, die auf dem Marktplatz eine Bühne für eine Veranstaltung aufbauen.
Kurze Strecke gefahren, mitten in der Innenstadt, Menge Leute unterwegs. Zweimal war es knapp, einmal Bus, einmal LKW.
Es ist Nervenkitzel, die Lücke zu finden, die Geschwindigkeit hochzuhalten, schnelles Bremsen, schnelles Beschleunigen. Ich, immer hinter Peter, der auf seinem ultraleichten Rennrad mühelos auf kürzester Strecke von 0 auf 15, 20 km/h beschleunigt. Doch sein Trikot, sein großer Rucksack, es ist eine Art Berechtigung, schnell sein zu müssen.
Schönes Fahrrad. Ja, geiler Rahmen.
Doch so groß der Rucksack sein mag, als Radfahrer wird man häufig übersehen. Vor allem, wenn man selbst sehr schnell unterwegs ist. Waren es anfangs noch enge Lücken zwischen Bussen und LKWs, so wird Peter einige Minuten später die Vorfahrt genommen. Seine Reaktion auf diese für ihn alltägliche Situation? Schulterzucken.
Ach ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, warum halten wir nicht die Hand raus, ey?
Uns zwei Fahrer verbrüdert es, die Autos, langsam, unbeweglich, altmodisch, so kommen sie einem vor.
Ja. Wir haben auch nicht geguckt.
So schnell es von A nach B geht, es gibt auch Zeit zum Luftholen. Für einen Schluck Wasser, den ich bitter nötig habe, es ist heiß und Peter ist schnell.
So, es ist nicht immer was los, ne? Wir warten jetzt so circa schon 15, 20 Minuten, können ein bisschen quatschen. Neben mir steht ein Fettabscheider. Es ist halt so, wenn man in Hintereingängen von Restaurants wartet, da kommt die nächste Lieferung.
Und wieder geht es los durch die Stadt. Ein Büro wartet auf ihre Pizzen, der Rucksack jetzt noch etwas größer, damit sie hineinpassen.
Der Rucksack macht einen angenehmen Windschatten. Perfekt, wenn ich lange genug dranbleibe. Wenn es wirklich windig ist, dann merkst du, dass es schnell wieder losgeht.
Noch ein paar weitere Fahrten begleite ich meinen Kurier durch das Chaos der Stadt. Immer in vollem Tempo.
Also ich fühle mich wie Nairo Quintana, der hinter Froome nicht daherkommt, ey. Das auf gerader Strecke.
Von Restaurant zum Kunden zum Restaurant. Getrackt und gesteuert von einer Software, einem Algorithmus. Bei der Verabschiedung bekommt zumindest mein Rad ein Lob.
Gut, cool. Ich würde sagen, schneller als es aussieht. Ja, das ist ein Geheimnis. Cool. Ja,
jetzt haben wir ja gerade gehört, wie es für dich war, ein paar Stunden lang am Hinterrad eines Fahrradkuriers zu kleben. Das war nicht einfach, haben wir gehört. Die großen neuen Startups, die die On-Demand-Essensgesellschaft befeuern, die heißen ja unter anderem Foodora und Deliveroo.
Ja, und diese beiden setzen eben auf ein neues Geschäftsmodell. Klassischerweise sind eben die Essenslieferanten auch die Hersteller gewesen. Also man hat eine Pizza bestellt bei einer Pizzeria, die wurde dann dort gebacken und von einem ihrer Fahrer ausgeliefert. Und diese beiden Player jetzt sind halt nur noch Dienstleister zwischen Restaurant und Kunde. Ihre Idee ist es, dass Restaurants, vor allem kleinere, die keine eigenen Fahrer haben, weil sich das nicht lohnt, oder sie in der Innenstadt sind, wo halt sowieso blöd ist, einen Fahrdienst zu haben, und die dann ihre Infrastruktur, ihren Service nutzen. Die Restaurants sparen sich die Fahrer, die Gastronomen können Kunden beliefern lassen. Das ist die Idee.
Also ich bestelle letztendlich auf einer Webseite oder auf einer App mit einer App Essen von einem bestimmten Restaurant meiner Wahl, das dort vertreten ist. Das wird dann zubereitet und von einem Fahrer abgeholt und zu mir gebracht, und gezahlt wird natürlich vorher online, richtig?
Genau. Und der Fahrer fährt eben kein Auto, sondern Rad, was vor allem in Großstädten ein Vorteil ist, da sind sie auch vertreten. Man kann auch nur Restaurants, also Essen aus Restaurants bestellen, die in einem Umkreis von 3 bis 4 Kilometern liegen von dem Standort, wo du bist. Also nicht vom anderen Ende der Stadt, das wäre auch zu viel verlangt für die Fahrradfahrer, und das Essen wäre jetzt sowieso kalt dann noch irgendwann.
Ja, und du hast ja so einen Fahrer begleitet, weißt jetzt also auch, wie schnell dieser Job ist, und auch einige Gefahren hast du ja erlebt. Ist natürlich auch, ist das nur so Stress und Gefahr, oder hat es auch ein bisschen Spaß gemacht?
Also mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Es war halt wie so ein Rennen, da ich dem Kurier immer folgen musste, der echt ein beachtliches Tempo vorgelegt hat, sehr schnell auch wieder auf diesem Tempo war, und rein von der Bewegung her ein angenehmer Job, bei gutem Wetter, versteht sich. Mhm. Der Fahrer hatte, also den hatte ich schon ein paar Tage vorher zum Interview getroffen, und da hat es den ganzen Tag im Strömen geregnet, man kennt das aus diesem Sommer, und da war ich wirklich froh, nicht mit ihm gefahren zu sein. Aber auch nach so einem Tag findet Peter Positives an seiner Arbeit, so heißt er übrigens nicht wirklich, wir haben den inoffiziellen Weg gewählt, ohne Pressestelle dazwischen, und verfälschen seine Stimme deswegen auch etwas.
Also ich habe auch lange Zeit gekellnert neben dem Studium, und ich muss sagen, ich finde das jetzt angenehmer. Also weil du bist halt einfach bis zu einem gewissen Grad autonom. Wenn jetzt gerade nichts zu tun ist, dann, weiß ich nicht, setzt du dich halt irgendwo in den Park. Du kannst dich halt doch teilweise selber organisieren. Ne? Wenn du irgendwie sagst, okay, ja, ich muss jetzt in, weiß ich nicht, 15 Minuten da sein, brauche aber nur 3 Minuten hin, dann lässt du dir halt Zeit. Also es ist auf jeden Fall, ja gut, die Überwachung ist halt da durch die ganze GPS-Tracking-Geschichte und sowas, das musst du halt immer anhaben. Aber das ist jetzt nicht so, dass du, wenn du jetzt irgendwie 10 Minuten auf der Stelle stehst, dass dann eine Nachricht kommt, hier, los geht's, weitermachen. Du hast ein bisschen mehr Freiheit, finde ich, als bei wirklich Jobs, wo du an einer festen Arbeitsstelle bist.
Das ist auch so ziemlich die Definition von Gig Economy, wie dieses Modell genannt wird. Also Arbeitskräfte bekommen kleine Aufträge, wenn sie gebraucht werden, on demand eben.
Und in letzter Zeit haben sich ja diese Unternehmen, ja, muss man sagen, mit anderen Neuigkeiten in die Presse gebracht. Die Fahrer haben sich ja gewehrt gegen schlechte Arbeitsbedingungen, gegen schlechte Bezahlung und dass sie die Kosten der gesamten Arbeitsmaterialien auch selbst tragen müssen.
Ja, das ist auch der Fall. Ich meine, das Geschäftsmodell lagert viele der Kosten und Risiken einfach auf die Arbeitnehmer ab. So, sie müssen das Rad mitbringen und das Telefon, den Mobilfunkvertrag natürlich auch, den sie auch selbst zahlen und Verschleißteile werden nicht übernommen und wenn mal ein Unfall passiert, dann kann man das zwar reparieren lassen bei einer Partnerwerkstatt, doch das kann eben auch mal dauern und in der Zwischenzeit kann der Fahrer entweder nicht arbeiten oder er braucht wieder ein zweites Rad. Hast du aber eben nicht genug verdient, um das zweite Rad gut in Schuss zu halten, dann fährst du vielleicht wieder unsicher und ja, es ist schon ein gefährlicher Job, auch mit einem perfekten Rad, man fährt halt nun mal in der Innenstadt.
Meistens, wenn irgendwie was passiert in kritischen Situationen, ist das nicht mal die eigene Schuld, sondern einfach, dass irgendwie ein anderer nicht aufgepasst hat, irgendwie. Gestern ist mir gerade das passiert, dass irgendwie dann einer ein Auto bei der grünen Fußgängerampel noch unbedingt schnell drüber fahren wollte und der musste dann halt eine Vollbremse machen. So. Passiert halt. Genauso bin ich auch schon mit der Fußgängerin zusammengestoßen, weil die einfach dann über die Straße gelaufen ist, ohne zu gucken. So, und ich konnte halt nicht schnell genug bremsen.
Ja, ich glaube, das kennt jeder Radfahrer aus eigener Erfahrung. Werden die Fahrer von den Unternehmen denn dazu angehalten, möglichst schnell zu fahren?
Ja, so 17 km/h ist die geforderte Höchstgeschwindigkeit.
Gefordert?
Na, das ist das, was sozusagen als Höchstgeschwindigkeit gefordert wird. Okay. Man kann auch langsamer fahren, aber über 17 km/h wird auch nichts von der App aufgezeichnet.
Okay.
Ne? Die wird die ganze Zeit getrackt, aber alles, was über 17 km/h ist, wird auch als 17 km/h angezeigt.
Das heißt, man sozusagen kann schon schneller fahren und die wollen das nur nicht abgebildet haben, dass man schneller fährt.
Ganz genau, das ist auch ein ganz geschickt, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass ihr schneller fahrt als 17 km/h. Ist man aber schneller, dann bekommt man mehr Aufträge, natürlich in der Zeit. Wenn viele Aufträge da sind, dann kann man auch mehr Trinkgeld verdienen. Manche, also die zwei Unternehmen bezahlen unterschiedlich. Die einen zahlen nach Fahrten, nach Aufträgen und die anderen zahlen wirklich pro Stunde. Also das heißt, da muss man halt auch möglichst viel schaffen. Ja, und dann gibt es auch wirklich noch Gamification. Also die Unternehmen haben eine monatliche Competition zwischen den Fahrern. Hast du gute Werte, bist du schnell, lieferst viel aus, dann bekommst du einen Boni ausgezahlt. Also vorne sagen die Unternehmen, fahr nicht zu schnell, hintenrum treiben sie aber schon an.
Das heißt also, die Bezahlung ist jetzt nicht der Knaller. Man muss viele Materialien, Arbeitsmaterialien selbst mitbringen. Es ist stressig, man muss viel schnell liefern und es ist auch ziemlich gefährlich, haben wir gehört. Bleibt natürlich die Frage, kann man davon leben?
Ja, ich würde sagen, also das ist so ein ganz typischer Studenten-Nebenjob. Ne? Also mehr als Mindestlohn plus Trinkgeld und Boni sind halt nicht drin. Und dafür fordert es schon ziemlich. Ne? Man geht halt sehr, sehr viel Risiko ein als Arbeitnehmer. Aber das Ding ist, die Unternehmen können in den großen Städten mit Universitäten oder hier in Berlin, wo wir jetzt gerade sitzen, wo die Jugend Europas abhängt, aus einem schier unerschöpflichen Fundus an Arbeitskräften schöpfen, on demand, wenn sie gebraucht werden.
Ja, und du hast ja mit dem Fahrer auch gesprochen, bist sogar selbst gefahren, hast das etwas ja nacherleben können. Wie fällt dein Fazit dazu aus?
Ja, ziemlich gespalten. Also wenn das noch mehr zunehmen sollte, also die On-Demand-Kultur, vor allem in den Städten und wenn wir dafür Menschen nutzen, die auf Rädern durch die Stadt jagen, dann müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir diese Menschen schützen, was sie verdienen sollen und auch wie wir als Kunden mit ihnen umgehen. Denn durch die Online-Bezahlung ist es ja nur noch eine trockene Übergabe. Ja? Also ich habe viele Fahrten mitgemacht und dann einmal hat der 40 Cent Trinkgeld bekommen, so. Und dann hat er da gestanden und meinte so, ja, man soll ja für alles dankbar sein. Ja, aber 40 Cent sind halt auch wirklich jetzt nicht besonders
nicht viel.
Das ist auch, du kannst ja auch nicht aufrunden, weil du hast schon bezahlt. Ja, also ich finde, wenn man sich selbst nicht bewegen mag, dann sollte man zumindest den respektieren, der es für einen tut. Ich finde auch, die Unternehmen müssen sehr viel mehr übernehmen, ja. Also die nicht von ihnen bezahlten Verschleißteile, das sind zum Beispiel Bremsblöcke, ja. Und das geht so nicht. Im Winter Da jagst du die in der Woche im Wochenrhythmus durch. Ansonsten muss ich aber auch sagen, dass die Lieferung per Rad im engen Großstadtverkehr und auch hinsichtlich irgendwann realer, autofreier Innenstädte der richtige Weg ist und weitaus überlegen. Man braucht eben sehr viele Fahrer und einen sehr guten Algorithmus, der Aufträge, Kunden und Fahrer steuert.
Ja, das ist natürlich nur noch eine Frage der Zeit. Bis das technisch gemeistert wird, ist natürlich die Frage, inwiefern der Mensch da noch eine Rolle spielen kann. Und warum sollten wir überhaupt dieses tolle Essen der vielen kleinen Restaurants, die es ja mittlerweile in den urbanen Bereichen, in den Städten gibt, warum sollten wir die im Büro genießen, anstatt irgendwie vor Ort zu essen, in den Restaurants selbst? Also was macht den Ort eigentlich aus und das Erlebnis? Und genau darüber wollen wir gleich sprechen.
Willkommen zurück zu einem Breitband-Spezial über die On-Demand-Gesellschaft.
Ja, wir haben ja jetzt schon viele Beispiele aufgezählt, wie On-Demand die Gesellschaft erobert, sei es bei Musik, Film, beim Einkaufen oder eben auch bei Essenslieferungen, am Beispiel der vielen Lieferdienste, die es mittlerweile gibt. All das hat ja etwas gemeinsam. Der Ort der Bestellung, der Ort, an dem die Ware oder der Service letztendlich konsumiert wird, das ist nicht mehr der Ort der Produktion.
Ja, wir bestellen bei kleinen Restaurants und Cafés, die sich viel Mühe bei der Einrichtung gegeben haben, Kieze und Straßenzüge prägen und am Ende nehmen wir sie nur noch als Küchen wahr.
Und du hast ja selbst so ein Café dieser Art bei dir in deiner Straße, in der du wohnst, in Leipzig, in einem kleinen versteckten Kiez in der Innenstadt. Knapp 2 Jahre gibt es da ein Café namens Tunichgut und das ist ein Ort, an dem du, hast du mir erzählt, oft Mittagessen gehst, dort Nachbarn und Freunde triffst, anstatt dir das Essen, wie ich, ins Büro lieferst. Zu lassen.
Ja, genau deswegen habe ich auch mit Daniel Kellermann gesprochen. Der hat das Café Tunichgut eröffnet vor ziemlich genau 2,5 Jahren. Eigentlich ist er diplomierter Soziologe. Ich habe mich mit ihm einfach so auf die Treppe eines Hauseingangs genau gegenüber seines Ladens gesetzt und mit ihm über das Örtliche an sich und On-Demand diskutiert. Er hat sich nämlich auch bewusst gegen das Modell dieses Lieferdienstes von Foodora oder Deliveroo entschieden. Als erstes habe ich ihn aber gefragt, warum dieser Ort, ja, also welches Potenzial hat er eigentlich gesehen, sodass er das Risiko, und es ist ein Risiko, eingegangen ist, sich selbstständig zu machen?
Hat eigentlich immer für mich, wenn dann ein soziales Potenzial, nie wirklich ein wirtschaftliches. Es gab verschiedene, oder es hätte verschiedene Orte gegeben, wo Kaffee oder was auch immer deutlich besser gelaufen wäre vom Staat an als jetzt hier. Das ist eher das soziale Miteinander, die Enge und gleichzeitig auch so ein bisschen die Vergessenheit dieser Straße, die mich dazu gebracht hat, hier was zu machen.
Welche Vorstellungen hattest du vor der Eröffnung? Und welche sind eingetroffen und welche Wünsche vielleicht eher nicht so? Also ist es so, die dann am Ende das geworden, was du auch wolltest?
Ich habe es eigentlich von Anfang an als Nachbarschaftscafé, was so ein bisschen Alt-68er-Namen hat, als Ort, wo man sich hier über den Weg läuft, trifft, wie auch immer, innerhalb der Nachbarschaft, also Kolonnadenstraße und ein bisschen angrenzende Straße noch, also das Kolonnadenviertel letztendlich, treffen kann und nie groß als Ort für Touristen oder Leute aus anderen Stadtteilen. Habe ich jetzt da, waren von Anfang an auch schon immer welche da, aber das Kernpublikum ist eigentlich immer hier aus der Straße, aus dem Viertel gewesen. Das hat wunderbar funktioniert. Was nur eingeschränkt funktioniert, ist tatsächlich der Generationenaustausch. Die Senioren, die es hier doch sehr viele noch gibt, die sind zum Kaffeeklatsch einmal im Monat vom Bürgerverein organisiert immer schön da. Aber dass die quasi privat auch mal reinkommen, das kommt nur sehr, sehr selten vor. Das finde ich ein bisschen schade. Ich gehe aber auch davon aus, dass die meisten davon auch nirgendwo anders hingehen.
Ich glaube ja, ich meine aus eigener Erfahrung, ich weiß es auch, weil ich nun mal selbst schon sehr lange wohne, dass das Café schon die Straße verändert hat, auch mitgeprägt hat. So, ne? Es hat sich schon was verändert, dadurch, dass Leute auf der Straße sitzen. Dass es ein Café gibt, das einen Freisitz hat davor. Das gab es vorher nicht so. Auch dieser Mittagstisch, dass man halt weiß, man trifft eigentlich immer jemanden, den man kennt. Also um diesen Ort zu erleben, muss man halt quasi da sein. Ja? So ist er auch konzipiert. Mhm. Kommen wir halt so zum eigentlichen Thema, zu On Demand. Dort ist ja selbst mal ein Foodora-Vertreter da und hast dich dann dagegen entschieden, gegen dieses Modell sozusagen. Erzähl mir davon, was hat dich am Ende ja dazu gebracht zu sagen, nein, das ist nicht das Modell, das ich in meinem Café oder mit meinem Café machen möchte.
Es gab zwei Gründe und ich könnte jetzt gar nicht sagen, was tatsächlich ausschlaggebend war. Es spielte beides zusammen. Das eine ist einfach das gewesen, dass wir uns gesagt haben, dass das unser Hauptziel, das, wofür wir arbeiten, weswegen wir das hier machen und auch gerne machen, sind die Leute, die da sind und nicht die Leute, die gerade irgendwo anders sind und auch gerne das haben, was wir wollen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten gekommen wäre, dass man Sachen für On-Demand vorziehen muss, die eigentlich jetzt im Laden genauso erwartet werden oder auf die gewartet wird, das war so ein Konflikt, den ich nicht haben wollte. Und das andere ist das gewesen, der Gedanke, dass, was da mit reinspielt, dass das Kaffee mehr ist als das, was aus der Küche kommt, sondern das ist das Gesamtpaket und als das verkaufen wir uns auch und das kann man nur eingeschränkt erleben, wenn man einen Teil davon rausnimmt und zu Hause hat. Und allein schon, dass es in der Box kommt und nicht auf den Teller. Jetzt haben wir keine super tollen Teller, aber es sind unsere Teller. So, das allein schon ist was. Und ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie, wenn man irgendwie einen Wein aus dem Urlaub mitnimmt, der einem da super gut geschmeckt hat und zu Hause schmeckt er ganz okay, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Und diese Art von quasi Verwässerung des Eindrucks, ja, die wollten wir nicht riskieren.
Wenn du selbst sagst, so auch, dass halt der Markt weiter erschlossen wird, ne? Also dass halt die Leute jetzt auch für On-Demand produzieren, die eigentlich halt die Gastronomie haben und das Erlebnis vor Ort. Siehst du das für ja, das Geschäftsmodell, das du selbst sozusagen machst, auch als Gefahr, dass halt die Leute sozusagen das nicht mehr wertschätzen, dieses Ortserlebnis, weil sie immer sagen, naja, eigentlich geht es mir nur ums Essen. Also, weil das ist ja das, was vermittelt wird, ja. Es geht mir ums Essen. Es geht mir um das, was aus der Küche kommt und gar nicht mehr so sehr, ob ich da bin, ob ich vorbeischaue.
Ich sehe das für mich nicht als Gefahr, weil ich glaube, das Soziale, was das Café darstellt, Der Hauptgrund ist, natürlich kommen Leute speziell wegen dem Essen auch, ja. Aber das ist, glaube ich, ein eher kleiner Teil. Die meisten Leute würden wahrscheinlich auch kommen, wenn das Essen weniger gut wäre oder wenn der Kaffee ganz okay wäre. Also so, ne? So, dass es gut genug ist, dass man nicht hingeht. So. Ich glaube, dass Sachen, die, also gerade die Systemgastronomie eben, McDonald's, Nordsee und so weiter, im Zweifel da deutlich mehr drunter leidet, weil da der soziale Treffpunkt jetzt, sofern man älter als 19 ist, wahrscheinlich nicht mehr groß die Rolle spielt und dass da dann entsprechend das stationäre Geschäft zurückgeht zulasten des On-Demand-Geschäftes, ja.
Tja, ob diese These eintreffen wird, den kleinen unabhängigen Cafés, wäre es ja irgendwie zu wünschen, oder?
Ja, abzusehen ist das überhaupt noch gar nicht. Schon jetzt verändert On-Demand ja vieles und oft auch in rasantem Tempo, allein schon bei der Kommunikation. Das direkte Feedback in Messengern, ja, jemand ist erreichbar auf Abruf. Was das mit uns macht, das können wir heute noch gar nicht einschätzen.
Aber wir können, und das können wir ziemlich gut, spekulieren.
Das können wir richtig gut.
Ja, also ein Punkt, der natürlich dort, naja, wie sagt man so schön, als Elefant im Raum steht, ist natürlich das selbstfahrende Auto. Ja, also vielleicht sind es auch eher so kleine Vehikel, die in Zukunft durch die Stadt rollen werden und die Waren liefern. Eine Nachricht auf dem Smartphone sagt dann vielleicht sowas wie, hey, dein Essen, deine Schuhe, dein Ersatzteil, was auch immer du bestellt hast, steht jetzt vor deiner Tür, du kannst es dir abholen.
Da fällt mir gerade ein, Ersatzteil ist eigentlich gar kein gutes Beispiel, weil hoffentlich hast du ja ein Carsharing, ja, und jemand anders kümmert sich um die Ersatzteile. Stimmt. Für dein Auto, ja. Aber können wir nicht gleich irgendwie so ein, noch so ein bisschen futuristischer sein und eine Drohne lieferte das gleich ans Fenster?
Also ganz ehrlich, jetzt mit den Drohnen, das sehe ich irgendwie nicht so richtig. In der Theorie, klar, das mag funktionieren, aber Fliegen in der Stadt, das wird ich sehe das nicht so richtig. Stell dir mal vor, es fliegen hier hunderte, wenn nicht sogar tausende Drohnen die ganze Zeit durch die Stadt. Dieses Surren, dieses Brummen, dieses laute Rauschen, also das sehe ich nicht.
Ja, wenn man einmal alle Pakete sozusagen, die am Tag ausgeliefert wird, sich das in Drohnen vorstellt, ist tatsächlich
Man muss sich vorstellen, es fliegen die ganze Zeit Mini-Helikopter durch die Gegend. Das geht nicht.
Nee, auf keinen Fall. In meiner Zukunftsvision der Stadt werden wir auch hoffentlich den Lärm los. Und deswegen finde ich auch das Rad als Lieferfahrzeug so sympathisch. Ja, ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn es mit diesen Lieferdiensten so weitergeht, dass es wirklich Gastronomen geben wird, die nur noch eine reine Küche haben, also dort kochen und ausliefern lassen. Du hast eine schöne Webseite, da kannst du Fotos von dem Essen sehen und der soziale Ort des Restaurants könnte, bis auf so Touristenmeilen, mehr und mehr verschwinden. Und dann sitzen wir alleine am Tisch und schauen in die sozialen Netzwerke, was die anderen so essen, denn man fotografiert das ja und teilt das gleich bei Instagram.
Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht haben wir dann irgendwie sowas wie Essen in VR. Also, dass man so Apps hat, man sitzt zu Hause und isst es allein, also physisch allein. Man hat dann aber auf der Datenbrille eine Projektion. Man ist in einem Restaurant mit einer tollen Soundatmo, ganz visuell toll aufbereitet.
Das stimmt, in irgendwelchen so berühmten Restaurants.
Ja, ja, aber keine schöne Vision eigentlich. Aber irrealistisch, also beziehungsweise denkbar wäre es. Und wenn wir auf andere Waren schauen, die müssen ja auch irgendwo zentral gelagert sein, also wenn es nicht irgendwie virtuelle Waren sind. Und da kann man ja heute schon erkennen, wie sich Orte verändern. Das finde ich besonders spannend, denn das On-Demand-Internet ist ja außerhalb der Städte heute schon sehr gut sichtbar. Also wenn man mal ein bisschen rausfährt, dann stehen dort auf dem Land riesige eckige Lagerhallen, mit so großen bekannten Schriftzügen der großen Firmen natürlich, in denen dann letztendlich auch nur ein paar Menschen sitzen und viele Roboter und Algorithmen daran arbeiten, dass auf jede Nachfrage so schnell wie möglich reagiert werden kann.
Da fällt mir ein Artikel aus dem Time Magazine ein. Da ging es nämlich um das Sterben der großen Malls in den USA, also die großen Shopping-Tempel, die ja geradezu das Sinnbild des Konsums und des Kapitalismus sind oder eben besser waren. Jetzt stehen immer mehr leer. Vor genau 10 Jahren, im Jahr 2007, wurde zum ersten Mal seit 1950, muss man sich mal vorstellen, die Zeitspanne, keine neue Mall in den USA gebaut. Und in den Jahren 2010 bis 2013, in 3 Jahren, sind die Besucherzahlen um die Hälfte eingebrochen. In der gleichen Zeit ist Online-Shopping natürlich total durch die Decke gegangen.
Ja, und auch interessant, um nochmal so einen kleinen Bogen zum Anfang der Sendung zu ziehen, 2007, das war ja auch das Jahr, in dem Netflix das Streaming begann und damit ja so ein bisschen so der On-Demand-Gedanke in den Mainstream geschwappt ist. Das heißt also, das Ende der Shopping Mall ist zeitgleich aufgetreten mit dem Beginn des großen On-Demand-Hypes. Das ist schon interessant.
Ja, und das Spannende, das steht auch in dem Artikel, dass die Arbeitsplätze, die dort verloren gehen, die finden sich eben teilweise einige Kilometer weiter wieder in diesen großen Logistikzentren von beispielsweise Amazon, die da halt dann wieder auf dem Land stehen. Aber dieser soziale Treffpunkt, der Generationen von US-Amerikanern prägte, wir kennen das ja nicht so in Deutschland nicht so ganz so extrem, aber wo man Dates hatte und so weiter, der stirbt weg. Und ich meine, das ist schon seltsam, wenn man etwas nostalgisch wird, wenn Shopping-Tempel verschwinden. Also etwas, was man sowieso nie mochte, aber was eben immer da war.
Mhm. Ja, wo du es gerade sagst, was eben so gerade noch da war und schon immer da war, es geht mir auch so, bei mir in der Straße gibt es nämlich einige Läden, oder ich muss eigentlich sagen, es gab Läden, die haben nämlich zugemacht, die dann wenig später neu eröffnet wurden, und zwar als Lagerräume. Also einmal die Woche kommt dann ein Tieflader angefahren mit Containern, die werden dort abgelassen und dann werden Konserven ausgeräumt und in die Lagerräume rein. Und über die Woche werden dann diese ganzen Konservendosen in der ganzen Stadt verteilt an andere Läden. Und vielleicht ist das ja auch ein kleiner Vorgeschmack auf die Zukunft, denn Amazon-Chef Jeff Bezos, der hat ja kürzlich erst die hochpreisige US-Öko-Lebensmittelkette Whole Foods gekauft und aus den insgesamt 460 Filialen in den USA will er Verteilungszentren machen. Das heißt, geliefert wird nach Hause.
Womit Märkte dann nur noch Touristenattraktionen sein werden irgendwann. Und für mich gibt es persönlich wirklich kaum was Schöneres, als über Märkte zu wandern und mir da die Vielfalt anzuschauen von den Waren, auch ein bisschen so der Überfluss. Mir ist aber auch klar, ich habe da natürlich eine wunderbare Doppelmoral. Ich besorge ja auch nicht alle meine Lebensmittel dort, eher so sehr, sehr wenig. Also vielleicht begeistere ich mich auch selbst nur für die Folklore und eigentlich lebe ich auch schon on demand.
Ja, aber wer weiß. Also vielleicht wird es ja auch alles ganz anders und dieser On-Demand-Hype verschwindet wieder, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Aber ja, vielleicht ist dann letztendlich doch alles zu viel und die Qual der Wahl wird einfach zu groß.
Ja, oder dann gibt es halt irgendwelche Anbieter wieder, die sagen, okay, die Leute möchten doch wieder in einen Laden, ja, und dann gehen wir wieder in ein Geschäft, anstatt es doch nach Hause zu bestellen. Wir entscheiden uns jedenfalls gleich fürs On-Demand-Nichtstun, denn das war es mit diesem Breitband-Spezial.
Zum Schluss jedenfalls noch der Hinweis darauf, dass alle Inhalte der Sendung natürlich auch On-Demand verfügbar sind, in der neuen DLF-Audiothek-App zum Beispiel. und natürlich auch wie gewohnt lange gelernt auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Da gibt es unter anderem auch die Musik dieser Sendung, die kommt vom libanesischen Netzmusiker Sharif Megabane, der schon über 60 Alben on demand im Netz veröffentlicht hat.
Ja, und auf so viele Sendungen kommen wir hoffentlich auch noch, oder?
Vielleicht,
ja, wäre schon schön. Wir sind Christian Konradi und Jochen Dreyer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Machen Sie es gut, bis bald. Tschüss.